Mein Predigtthema heute ist durch Langeweile zur Ruhe. Eigentlich wollte ich es erst nennen das Geschenk der Langeweile, aber weil mir die Ruhe wichtig ist, habe ich gedacht, die nehme ich dann doch mit rein. Und wenn man über Ruhe spricht, dann muss man mit Gott anfangen. Und wenn man mit Gott anfängt, dann muss man ganz am Anfang der Bibel anfangen. Gleich in 1. Mose 2 steht darüber etwas sehr Entscheidendes. 1. Mose 2, Vers 2 und 3. Am siebten Tag vollendete Gott das Werk, das er gemacht hatte, und er ruhte am siebten Tag, nachdem er sein ganzes Werk gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn. Normalerweise sagen wir ja, Gott hat an 6 Tagen die Schöpfung vollbracht und am siebten Tag hat er geruht. Und so klingt das ja zunächst auch mal. Gerade am Ende des Kapitels davor heißt es, dass Gott, nachdem er 6 Tage lang alles gemacht hat, dann sich das anschaut und sagt, 5 Sterne, alles perfekt. Dann könnte man denken, da hat er doch sein Werk vollendet. Aber jetzt steht hier in diesem Vers, am siebten Tag vollendete Gott das Werk. War das nicht schon nach 6 Tagen vollendet? Nein. Nach 6 Tagen war es nur beendet, aber noch nicht vollendet. Denn ein Werk wird erst dann vollendet, wenn man es danach loslassen und in die Ruhe einkehren kann. Das kennst du vielleicht von deiner Arbeit. Du hast den Tag verbracht in der Werkstatt oder im Büro und jetzt ist Feierabend. Du lässt den Bleistift oder den Hammer fallen und dann Arbeitstag vorbei, Feierabend. Aber du merkst es, oft kann das so sein, dass du zwar körperlich den Arbeitsplatz verlässt, aber deine Gedanken und deine Seele sind immer noch da. Da hält einiges nach, da geht einiges mit dir, du bist noch nicht raus. Und du musst irgendwie einen Weg finden, das loszuwerden, um wirklich in die Ruhe einzukehren. Da haben Leute ganz unterschiedliche Strategien für. Ich habe mal von einem Mann gelesen, der ist auf dem Nachhauseweg im Auto immer stehen geblieben an einem Parkplatz und hat da 20 Minuten, eine halbe Stunde gewartet, bis der ganze Tag von ihm abgefallen war, all der Stress und die Spannungen von der Arbeit, weil er wollte das nicht nach Hause tragen und seine Familie damit belasten. Für andere ist der Weg gerade wichtig, nach Hause zu kommen, erstmal anzukommen, sich hinzusetzen und seinem Mann oder seiner Frau zu erzählen, was alles gewesen ist und damit das dann so von einem abfällt. Der Arbeitstag ist erst vollendet, wenn du ihn auf die Seite legen kannst und zur Ruhe kommst. Zum Werk gehört die Ruhe. Und das kennt auch Gott. Er hat 6 Tage fleißig geschafft und dann hat er die Arbeit vollendet, indem er in die Ruhe eingekehrt ist. Gott hat nicht nur die Arbeit erfunden, Gott hat auch die Ruhe erfunden. Und er hat sogar die Ruhe gesegnet und geheiligt. Er segnete und heiligte den siebten Tag. Das ist nun spannend, weil das erste Mal in der Bibel ist, dass von etwas Heiligem die Rede ist. Vorher, bei den Schöpfungstagen, da gibt es durchaus Segen. Gesegnet ist schon einiges. Ne? Die Tiere, Gott sagt, segnete sie, seid fruchtbar und mehrt euch. Und dann am Ende den Menschen, Gott schuf sie als Mann und Frau und er segnete sie, seid fruchtbar und füllt die Erde. Auch die Ruhe ist gesegnet, aber die Ruhe kriegt noch eins drauf. Die Ruhe wird auch geheiligt, wird von Gott für heilig erklärt und mit Heiligkeit versehen. Es gibt keine Heiligkeit ohne Ruhe. Die Ruhe, in die Gott hier eingeht, eröffnet so etwas wie einen heiligen Raum. Und darauf komme ich dann noch ausführlich, in den wir eingeladen sind, einzutreten. Seine Gegenwart, in der alles heilig ist und wir daran Anteil bekommen können. Und deswegen dient das dann ja auch anschließend als Begründung für den Schabbat in Israel. Sie sollten das richtig im Kalender auch als einen Raum, heiligen Raum haben. Eine Zeit, wo sie alles andere auf der Seite lassen können und eintreten in die Gegenwart Gottes. Das Höchste ist nicht für Gott zu arbeiten, so wichtig das auch ist. Das Höchste ist, in Gott zu ruhen. Ist das dein Ideal? Was ist unser Ideal? Christen, die rackern und ackern für Gott? Oder Christen, die in Gott Ruhe finden? So wichtig auch Engagement ist, und Gott hat ja schließlich auch 6 Tage was gemacht, noch wichtiger ist, diese Zeiten zu haben, wo wir in die Ruhe kommen. Wer arbeitet, schafft Ergebnisse. Und die können sogar gesegnet sein. Wer ruht, wer in Gott ruht, bei dem entsteht Frucht. Wer in mir bleibt und ich in ihm, sagt Jesus, der bringt viel Frucht. Und Frucht ist irgendwie nochmal ein anderer Level. Es gibt Leute, die können nicht mehr arbeiten für Gott und trotzdem können sie Frucht bringen. Ich habe von manchen Leuten erfahren, die Jahre oder manchmal sogar Jahrzehnte ans Bett gefesselt waren wegen irgendeiner Krankheit. Aber jeder, der zu ihnen kam, wurde aufgebaut, weil Gott da war. Weil sie in Gott ruhten, trotz dieser Situation. Nun wünsche ich das keinem von euch, dass er sowas erleidet, aber das kann man auch ohne, dass man bettlägerig ist, dass die Gegenwart Frucht bringt. Schauen wir uns mal genauer noch an, wie Gott eigentlich ruht. Gott ruht nicht in dem Sinne, dass er sich ausruhen muss, weil er sich überanstrengt hat. Das ist ein Ruhebedürfnis, das wir alle kennen, nicht wahr? Da kommen wir nach Hause und sind richtig platt vom Tag, jetzt nur noch die Füße hoch. Aber oft sind wir dann gar nicht in dem Modus, dass wir wirklich zur Ruhe kommen. Da muss irgendeine Beschäftigung her. Wir wollen dann irgendwas konsumieren. Ne? So, da ist ja auch eine Fernbedienung und dergleichen dann gleich in Griffweite. Und wenn Gott ruht, dann konsumiert er nicht. Er muss sich nicht jetzt mit was anderem beschäftigen. Was mache ich jetzt? Der 7. Tag ist so langweilig. Ne? Ich habe jetzt 6 Tage was gemacht. Und womit beschäftige ich mich jetzt bloß? Das ist nicht Gott. Gott ist nicht nervös, wenn er mal nichts tut. Er ruht. Und dieses Ruhen bedeutet 2 Dinge. Erstens, loslassen. Das habe ich ja eben mit anderen Worten schon gesagt. Er hat getan, was zu tun war. Und jetzt lässt er das einfach los und kehrt zurück zu sich selbst. Ruhen bedeutet, dass Gott einfach nur Gott ist. Dass er einfach in sich selbst, bei sich selbst ist. Und Gott macht die beglückende Erfahrung, dass wenn er nur sich selbst hat, er immer noch genug hat. Es reicht ihm, Gott zu sein. Er muss nicht ständig irgendwas machen. Er kann einfach sein, der er ist. Die Tatsache, dass Gott sich nicht immer mit irgendetwas beschäftigen muss, um sich erfüllt zu fühlen, hat etwas zu tun mit dem Geheimnis der Trinität, der Dreieinigkeit. Gott ist immer in Beziehung. Er ist immer in der Gemeinschaft von Vater und Sohn, die vermittelt wird durch den Heiligen Geist. Will das jetzt mit dem ganzen Dreieinigkeitsgeheimnis nicht weiter vertiefen, auf jeden Fall. Deswegen ist da immer so viel Harmonie, so viel wortloses Verstehen und Ruhe da. Und weißt du, das ist unser Glück. Stell dir vor, Gott wäre einsam. Stell dir vor, es gäbe nicht die Trinität, da wäre nur einer und der hätte kein Gegenüber. Dann würde Gott uns brauchen und er würde uns anzapfen, damit wir ihm geben, was ihm fehlt. Und das wäre ein hartes Ding. So waren viele Götter in der Antike. Die glaubten dann ja auch in ihren Mythen, die sie erzählt haben, dass die Götter die Menschen geschaffen haben, weil sie Bedienstete haben wollten. Und die Menschen mussten die Götter versorgen mit allem Möglichen und bei Laune halten und so. Die Götter der Antike waren Stress. Wer solche Götter hatte, der brauchte keine Teufel mehr. So ist Gott nicht. Gott hat nicht die Menschen erschaffen und alles andere, um uns auszusaugen. Er hat uns geschaffen, um uns etwas zu geben, um etwas zu teilen. Paulus hat einmal Leuten gesagt, die ebenso dieses andere Götterbild hatten. Gott lässt sich nicht von Menschenhänden bedienen, als ob er etwas bräuchte. Er ist doch der allen Leben und Otem und alles andere gibt, was zum Leben gehört. Gott hat in sich so viel Liebe und Frieden und Harmonie und Gemeinschaft und Ruhe. Das möchte er uns abgeben. Und deshalb ist er jemand, der sich durch seinen Geist in uns ergießt. Er saugt uns nicht aus. Und wenn deine Beziehung zu Gott dich auspowert und aussaugt, dann solltest du vielleicht noch mal drüber nachdenken, was für ein Gottesbild du hast. Gott ist nicht so. Unsere Vorstellungen von Gott können so sein. Ich habe mal von jemand gelesen, der sagte, Gott, das ist für mich die Stimme im Nacken, die immer sagt, es ist nicht genug. Das ist nicht Gott. Gott ist die Stimme, die in deinem Herzen, die sagt, ich bin mehr als genug. Und ich habe für dich, was du brauchst und mehr als das. Also, Gott lässt los, was er geschaffen hat. Gott kehrt in sich zurück in seine Ruhe. Wir könnten auch sagen, er schaltet um vom Modus des Tuns auf den Modus des Seins. Er ruhte und vollendete am siebten Tag sein Werk. Leider zeichnet die Bibel von uns Menschen ein ganz anderes Bild. Wir springen ein paar Bücher weiter in der Bibel im Buch Hiob, Kapitel 14, Vers 1. Der Mensch, von der Frau geboren, lebt kurze Zeit und ist mit Unruhe gesättigt. Nebenbei, ich habe mich gefragt, warum steht da der Mensch von der Frau geboren? Warum nicht vom Mann gezeugt? Könnt ihr selber drüber nachdenken. Nachdenkliche Menschen haben zu allen Zeiten festgestellt, dass da was dran ist. Zum Beispiel der Philosoph und Mathematiker Blaise Pascal. Ein schönes Zitat von ihm. Die Seele findet in sich nichts, was sie befriedigte. Das ist der Ursprung aller geräuschvollen Beschäftigungen des Menschen und all dessen, was man Zerstreuung oder Zeitvertreib nennt. Wobei man in der Tat kein anderes Ziel hat, als um in ihnen die Zeit vergehen zu lassen, ohne es unangenehm zu spüren. Wie vieles machen wir nur, weil uns sonst langweilig wäre. Und ein bisschen ist das ja auch okay, ne? So ein bisschen Zeitvertreib und Zerstreuung oder so ist ja auch schön und macht Spaß und Freude. Aber doch irgendwie, wenn das ein Ausdruck davon wird, dass wir es mit uns selbst nicht aushalten, dass das einfach in der Zeit da zu sein, dass das nicht reicht, dass uns das unruhig macht, das ist ja doch ein Krisensymptom des Menschen. Und Pascal fährt fort, das ganze Unglück der Menschen rührt allein daher, dass sie nicht ruhig in einem Zimmer zu bleiben vermögen. Und dann führt er allerhand zweifelhafte Zerstreuungen an und Unternehmungen an, die die Menschen unternehmen, nur weil sie es mit sich selbst nicht aushalten, weil sie keine Ruhe haben. Und heute ist das ja so, selbst wenn wir zu Hause sind, halten wir es oft nicht nur mit uns aus, sondern wir müssen nicht irgendwo hin zur Unternehmung, die kann man sich ja alle ins Haus holen. Wir suchen ständig Beschäftigung. Ne? Kennst du das? Immer nach irgendwas, was kann ich jetzt machen? Ne? Auch nach dem Feierabend. Ne? Du setz dich nicht eine Stunde hin, ich bin so glücklich, dass es mich gibt. Und dass ich mich selbst habe. Mehr brauche ich nicht. Ne? Das ist nicht die übliche, sondern es ist immer eine Fernbedienung in Griffweite oder dergleichen. Und wenn wir dann mal versuchen, zur Ruhe zu kommen, das mal auf die Seite legen, so heute mache ich mal Elektronik frei oder so, dann merken wir, das gelingt uns dann gar nicht. Wir finden diese Ruhe nicht, denn eins können wir nicht abschalten, unseren Kopf. Dann fangen die Gedanken gerade an zu kreisen. Die sind voller Sorge und Wünsche und Pläne und worüber wir alles noch nachdenken müssen. Wir wären viel besser dran, wenn es auch für unseren Kopf eine Fernbedienung gäbe. Dass wir manchmal einfach abschalten könnten. Ne? Aber der hat ein Eigenleben. Ne? Und das sorgt kräftig mit dafür, dass wir unruhige Wesen sind. Also der Mensch, von der Frau geboren und vom Mann gezeugt, ist ein Wesen, das kurze Zeit lebt und mit Unruhe gesättigt ist. Nun gibt es allerdings eine gute Nachricht. Wir springen ins Neue Testament, Hebräer 4, Vers 3. Wir, die wir gläubig geworden sind, kommen in seine Ruhe. Gott sagt, ihr habt nicht genug Ruhe, aber ich habe genug. Und ich lade euch ein, Teil von meiner Ruhe zu werden. Das, was ihr nicht habt, gebe ich euch. Ihr dürft Teil dieser trinitarischen Gemeinschaft werden. Unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus vermittelt durch den Heiligen Geist. Wir sind eingeladen, diesen Raum der Ruhe zu betreten. Gott sagt, ihr könnt nicht in euch selbst ruhen, aber in mir. Gott sagt, wenn ihr nur euch selbst habt, seid ihr euch selbst nicht genug. Und wenn ihr es feststellt, werdet ihr das, was euch fehlt, überall woanders suchen. Aber das müsst ihr nicht. Wenn ihr mich habt, und zwar in diesem tieferen Sinn, dass ihr in mir zur Ruhe kommt, dann werde ich euch genug sein. Es gibt einen Ort der Harmonie, der Sorglosigkeit, der Ruhe. Nicht in uns, sondern in ihm. Eine, die diesen Raum gefunden hatte, war Mutter Teresa von Kalkutta. Sie ist ja in der Regel bekannt durch ihren karitatives Engagement unter den Ärmsten der Stadt. Sie ist weniger bekannt als eine Frau mit einer außergewöhnlichen Gottesbeziehung. Ein Moderator des Fernsehsenders CBS hat sie einmal interviewt. Und da fragte er sie, was sagen Sie zu Gott, wenn Sie beten? Mutter Teresa antwortete, ich sage nichts. Ich höre zu. Den Rater fragte weiter, na gut, wenn dann Gott zu Ihnen spricht, was sagt er dann? Mutter Teresa, er sagt nichts. Er hört zu. Und wenn Sie das nicht verstehen, kann ich es Ihnen nicht erklären. Ich hoffe, hier sind einige, die das verstehen. Wir können nicht nur Gottes Stimme hören, wir können auch Gottes Schweigen hören. Hast du schon mal Gottes Schweigen gehört? Mutter Teresa und Gott, die haben sich gegenseitig Schweigen gehört. Das ist das Schweigen Gottes, ist ein wunderbares, ganz tiefes, heiliges Schweigen, wenn wir es vernehmen. Du kennst das ja unter Menschen. Es gibt ein vertrautes und ein unangenehmes Schweigen. Unangenehmes Schweigen ist, wenn du jemanden nicht gut kennst, dann verabredest du dich und dann sitzt dir gegenüber und auf einmal ist der Gesprächsstoff alle. Und irgendwie finden das beide doof und jeder sucht, was ist das nächste Thema für Smalltalk. Das ist nicht erfüllend, wenn man dann schweigt. Das ist irgendwie, macht Unruhe, macht Stress. Aber wenn Menschen miteinander vertraut sind oder wenn sie durch den Geist Gottes verbunden sind, dann können auch Menschen ein vertrautes, gemeinsames Schweigen haben. In meiner ersten Pastorenstelle in Nordhessen, da habe ich eines Tages einen alten Mann besucht, so einer der Pioniere des Gemeindeverbands, in dem ich damals war. Ich saß ihm gegenüber in seinem Zimmer. Wir hatten kein Licht an, es wurde immer dämmeriger. Und der Raum war erfüllt von einem übernatürlichen Frieden. Die Luft war schwanger mit der Gegenwart Gottes. Und wir haben einen großen Teil der Zeit nichts gesagt. Jedes Wort wäre auch eins zu viel gewesen. Wir waren von Gott hineingenommen in sein vertrautes Schweigen. Und noch heute berührt mich das, wenn ich an den Abend denke. Das war großartig. Dieses Schweigen Gottes, das ist das, was die Bibel auch den Frieden Gottes nennt. Wenn der Friede Gottes sich auf uns senkt und einfach da ist, das ist ein Stück Himmel auf Erden. Aber wie kommen wir dahin? Wie gehen wir da ein? Manchmal ist es einfach ein Geschenk. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal von John G. Lake gehört hat. Der war in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts einer der Pioniere der Pfingstbewegung. Von ihm wird erzählt, wie er einmal eine ganz besonders intensive Erfahrung mit dem Heiligen Geist machte. Das wird so ausgedrückt. Plötzlich zog eine große Ruhe in die Ruhelosigkeit John G. Lakes ein. Und zum ersten Mal in seinem Leben, soweit er sich erinnern konnte, kamen seine Gedanken zur Ruhe und wurden still. Es war so voller Frieden. Wenn der Kopf eines Menschen wie ein Wespennest ist und wenn dann der Friede Gottes kommt, und auf einmal ist Ruhe. Was für ein Geschenk. Vor einigen Jahren hat hier bei uns in der Gemeinde ein Bruder aus dem Irak seine Geschichte erzählt. Er war durch die Kriegswirren im Irak schwer traumatisiert. Wenn ich mich richtig erinnere, hatte man einige aus seiner Familie vor seinen Augen umgebracht. Das war schon 10 Jahre zurück, als er hier dann zu uns fand. 10 Jahre voller Trauma. Von sowas erholt man sich nicht so schnell. Dann sagt er, als er unser Haus hier betrat, hatte er das erste Mal nach 10 Jahren Frieden. Und er ist nicht der Einzige, der das hier gespürt hat. Hier ist so viel mit Gott erlebt worden. Und wenn Gott die Antenne schärft, kann man das wahrnehmen, Frieden in seiner Gegenwart. Leider ist das nicht immer so ein einfaches Geschenk. Und jetzt verläuft meine Predigt nach dem Prinzip, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Nach der guten Nachricht kommt jetzt also die schlechte. Meist kommt man tiefer hinein in dieses Schweigen, in den Frieden, in die Ruhe Gottes, nicht ohne eine Phase der Langeweile. Psalm 131. Herr, mein Herz überhebt sich nicht, nicht hochmütig blicken meine Augen. Ich gehe nicht um mit großen Dingen, mit Dingen, die mir nicht begreiflich sind. Vielmehr habe ich besänftigt, habe zur Ruhe gebracht meine Seele. Wie ein gestilltes Kind bei seiner Mutter, wie das gestillte Kind, so ist meine Seele in mir. Erst bis dahin. Wunderbar, ne? Und so ganz zur Ruhe bringen. Aber wie kam er dahin? Das verallgemeinert er gleich und sagt es eben auch den anderen, Israel, warte auf den Herrn, von nun an bis in Ewigkeit. Warten. Warten gehört, vermute ich, für die meisten von euch zu den unangenehmsten Tätigkeiten. Es fängt im Supermarkt an, wir wollen immer nach der kürzesten Schlange Ausschau halten. Warten ist doof, ne? Beim Arzt, auf einen Termin beim Bürgeramt. Wir warten nicht gerne und jetzt sollen wir auch bei Gott noch warten? Es ist schon irgendwie auf den ersten Blick nicht sehr erfreulich. Warten bedeutet alles andere auf die Seite legen, nichts tun und zu warten, was von der Gegenseite kommt. Und das Warten auf Gott kann manchmal sogar darin bestehen, dass wir sogar alle frommen Aktivitäten auf die Seite lassen. Man kann auch spirituell so hyperaktiv sein, dass Gott gar keine Zeit hat, gar keinen Raum hat, keine Lücke hat, einem zu begegnen, immer am Proklamieren, am Powern, an irgendwas ist. Einfach da zu sein und zu warten. Mir hilft dabei das zweitkürzeste Gebet der Bibel. Das kürzeste ist ziemlich bekannt. Abba, Vater. Das hat mancher von uns schon gebetet. Das zweitkürzeste hat eine Silbe mehr. Das ist ein hebräisches Wort. Hineni. Hineni, das heißt, hier bin ich. Gott, hier bin ich. Und mit diesem Gebet, Hineni, bringen wir zum Ausdruck, Gott, ich bin hier und es wird jetzt nichts passieren, außer du tust es. Ich warte ab, was du machst. Und hier kommt die Langeweile ins Spiel. Denn in der Regel passiert oft erst einmal gar nichts. Unbestimmtes Warten ist langweilig. Zeiten mit Gott können anfangs langweilig sein. Das ist so ein bisschen ähnlich wie mit dem Fasten. Wenn du anfängst zu fasten, da fällt nicht gleich die Offenbarung Gottes auf dich herab und die Salbung so, dass du kaum noch stehen kannst, sondern erstmal empfindest du einen Mangel, du hast Hunger. Wer mal längere Zeit fastet, der stellt fest, die ersten Tage sind grausam. Es gab nie so viel Dönerbuden und Supermärkte in der Stadt wie in diesen Tagen. Aber nach ein paar Tagen legt sich das Hungergefühl. Und dann kannst du längere Zeit einfach aus dem leben, was da ist. Und so kann das mit dem Warten auf Gott sein. Erstmal ist es unangenehm. Alles in dir schreit nicht nach Supermarkt und Döner, sondern nach irgendwas, womit du dich beschäftigst, irgendwas anderem. Es ist schon, du musst da schon manchmal auch ein bisschen ruppig mit dir selbst sein. Aber jetzt kommt wieder eine gute Nachricht. Gott hat nicht nur die Ruhe gesegnet, sondern auch die Langeweile. Auch wenn das die meisten vielleicht auf den ersten Blick bezweifeln würden. Langeweile ist ein ungeliebtes Geschenk. Aber es ist ein Geschenk. Marc Clavier ist ein anglikanischer Geistlicher und er hat in einem Buch, wird gleich zum Mitlesen hier vorne erscheinen, noch eine weiter gesagt, geschrieben, wir brauchen die Langeweile wie den Schlaf. Die Ruhe gibt unserem Gehirn die Möglichkeit, Erfahrungen zu verarbeiten und Gefühle zu sortieren. Zeiten der Langeweile schulen uns auch darin, unseren Verstand auf andere Weise zu nutzen oder zumindest nicht ständig zu suchen, sich zu konzentrieren, zu sammeln, zu analysieren, sich Sorgen zu machen und niemals zu ruhen. Ohne Langeweile ist unser Gehirn erschöpft und zu müde, um sich offen und kreativ mit der Welt auseinanderzusetzen oder unsere Gefühle zu verarbeiten, wenn sie aufkommen. Das ist jetzt noch nicht der eigentliche Segen, auf den ich aus bin, aber an dieser Stelle schon mal die Zwischenbemerkung. Langeweile ist gesund. Verpasst dir ab und zu mal eine Dosis Langeweile. Wenn du das gar nicht gewohnt bist, nicht zu lang am Anfang. Ne? 10 Minuten reichen erstmal. Ne? 10 Minuten, wenn du dir einen Timer stellst, du wirst nur gucken, wann die 10 Minuten endlich rum sind. Ne? Aber es bewirkt etwas in dir, weil es einen Kontrapunkt setzt zu all der Übergeschäftigkeit, die heute ja überall uns möglich ist. Aber dann passiert noch etwas anderes. Ich habe dieses Zitat mal auf Facebook gepostet und noch einen eigenen Satz hinterhergeschoben. Wenn wir die Langeweile scheuen, entgeht uns aber nicht nur dieser Nutzen. Wir verpassen dann auch manche Begegnungen mit Gott, der oft in der Stille jenseits der Langeweile auf uns wartet. Ist auch wieder so wie bei Mutter Teresa, dieses gegenseitige Hören, ist es ein gegenseitiges Warten. Wir warten auf Gott, wann er sich endlich meldet. Und Gott wartet, dass wir durch diese Zone der Langeweile hindurchkommen in den Raum der Stille. Noch ein letztes Zitat kommt gleich. Das springt mehr als 1,5 Jahrtausende zurück. Im 3. bis 5. Jahrhundert gab es in Ägypten die sogenannten Wüstenväter. Eremiten, die sich zurückgezogen haben, um ganz bei Gott zu sein. Richtig hardcore. Ne, so jeder seine eigene Zelle. Zwar so, dass sie einmal in der Woche sich treffen konnten zum gemeinsamen Gottesdienst, aber ansonsten jeder so für sich. Menschen, die ihr ganzes Leben darauf ausgerichtet haben, nur Zeit mit Gott zu verbringen. Mich haben die immer fasziniert, obwohl ich irgendwie wahrscheinlich auch dankbar sein kann, dass das nie meine Berufung war. Ist schon echt hardcore, ne? Und ist auch nichts, was ich jetzt irgendwie so empfehle, so solltest du das machen. Es dient nur als Illustration. Ein Mann namens Euagrius Ponticus, der beschrieb einmal, wie es bei diesen Mönchen zwischendrin aussah. Und zwar die sogenannte Mönchskrankheit. Da willst du den ganzen Tag mit Gott verbringen. Stell dir vor, du machst einen Fastentag, dann kann dir das schon an einem Tag so gehen. Er schreibt, der Dämon der Trägheit, die haben alles mit Dämonen erklärt, kann man auch psychologisch erklären. Auch Mittagsdämon genannt ist derjenige, der die größten Probleme verursacht. Er greift den Mönch etwa zur 4. Stunde nach damaliger Zeitrechnung, so vormittags an und bedrängt die Seele bis zur 8. Stunde. Zunächst lässt er es so erscheinen, als würde sich die Sonne kaum oder gar nicht bewegen und als wäre der Tag 50 Stunden lang. Dann zwingt er den Mönch ständig aus dem Fenster zu schauen, vor seiner Zelle herumzulaufen, aufmerksam die Sonne zu beobachten, um festzustellen, wie weit sie noch von der 9. Stunde entfernt ist, denn dann war die nächste Mahlzeit. Und immer wieder hin und her zu schauen, um zu sehen, ob vielleicht einer der Brüder aus der Zelle kommt. Langeweile. Aber dann am Ende schreibt er, kein anderer Dämon folgt diesem auf den Fersen, wenn er besiegt ist, sondern aus diesem Kampf entsteht nur ein Zustand tiefer Ruhe und unaussprechlicher Freude. Die haben das erlebt, wenn sie das durchgehalten haben, dann waren sie im Raum der Heiligkeit, im Raum der Ruhe und im Raum der Freude. Und das kannst du auch ohne Hütte in der ägyptischen Wüste und ohne ein Lebensprogramm draus zu machen, mit sehr viel kürzeren Zeitdosen, die du selber rausfinden musst für dich, erleben, wenn du vor dem Warten nicht wegläufst. Und im Übrigen, wenn dann gar nichts passiert erstmal, ist trotzdem was passiert. Du merkst es nur nicht, aber es bereitet was in dir vor. Es passiert in uns auch dann, wenn wir uns Gott zuwenden, wenn wir das in dem Moment nicht spüren, nicht realisieren. Das kann sein, dass das Stunden oder Tage oder so später kommt, aber Gott lässt das nicht unbeantwortet. Aber wenn wir durchkommen in seine Gegenwart, dann verändert sich in unserem Leben etwas. Wir können dann nämlich diese Ruhe mit hineinnehmen in den Alltag, auch in die Arbeit. Wir sollen ja nicht lässig werden. Wir sollen ja nicht gar nichts mehr tun, vor allen Dingen nicht, wenn wir was zu tun haben und das auch sinnvoll ist und dran ist. Aber es ist ein großer Unterschied, ob wir das aus uns machen oder aus der Ruhe. Thorsten hat vorhin dieses Bild gehabt von den Fahrradfahrern, das passt so genau. Aus der Ruhe Gottes kommen, das ist der Akku am E-Bike. Bei allem anderen powerst du dich aus und du powerst dich dann auch für Gott aus. Und gibt genug Leute, die in Gemeinden und christlichen Werken Burnouts erleben. Wir brauchen die Ruhe und wir sollten aufeinander Acht haben. Im Hebräerbrief heißt es auch, achtet aufeinander, dass ihr diese Ruhe nicht verpasst. Achtet nicht nur aufeinander, dass ihr genug tut und dass wir genug Mitarbeiter haben. Achtet auch bei den Mitarbeitern darauf, dass sie nicht überreizt werden, überdehnt werden. Das ist gut, dass der Kinderdienst im Sommer eine Pause hat, dass sie mal eine Zeit haben, wo sie nicht auch wieder auf der Matte stehen können. Und das sollten wir runterbrechen auf andere Dienste. Denn wenn wir aus der Ruhe kommen und dann die Ruhe mit hineinnehmen in das, was wir tun, dann werden wir nicht arbeiten, um Erfüllung zu finden, sondern weil wir erfüllt sind und werden das mit hineintragen. Wir, die wir gläubig sind, gehen ein in Gottes Ruhe. Ich möchte jetzt mit euch die Predigt zu einem Abschluss bringen. Das Lobpreisteam kann schon mal nach vorne kommen. Erstmal, wenn es irgendwas gibt, was bei dir jetzt besonders aufgebrochen ist, nachher steht hier vorne das Gebetsteam und dann kannst du einfach dir noch einen Segen dafür abholen. Aber ansonsten machen wir jetzt zwei Dinge. Das erste ist, lasst uns gemeinsam diese Predigt vollenden. So wie Gott am siebten Tag sein Werk vollendete. Das war unser gemeinsames Werk. Ne? Ich habe sie vorbereitet und gehalten, aber du hast gesessen und dich konzentriert und mich liebevoll angeschaut. Und es war unser gemeinsames Ding hier. Und jetzt lasst uns das loslassen und in die Ruhe Gottes einkehren. Ich lasse los, was ich gesagt habe und überlasse es jetzt Gott, was er damit macht. Und du lass jetzt mal alle guten Vorsätze los, die du während der Predigt gefasst hast. Was wichtig war, daran wird Gott dich später erinnern. Lasst uns es gemeinsam jetzt loslassen und einfach einkehren in die Ruhe Gottes. Zunächst mal so eine halbe Minute oder eine Minute, ich werde nicht auf die Uhr gucken, wo wir einfach alle still sind, sitzen bleiben, vielleicht Augen zu und lass einfach den Geist Gottes auf dir ruhen. Mach gar nichts, lass einfach Gott da sein. Und dann werde ich dem Lobpreisteam ein Zeichen geben, dann werden sie nochmal das Lied Come Rest on Us, komm Ruhe auf uns singen. Und ich würde empfehlen, auch dann, auch an den Stellen, wo es ein bisschen belebt, der wird, bleib sitzen, lass es auf dich wirken. Jetzt ist nicht Zeit zum Mitsingen, sondern jetzt ist Zeit, das zu erleben. Come Rest on Us. Es reicht, wenn die hier singen und spielen und der Geist Gottes wird das hören und wird kommen bzw. bleiben. Er ist ja schon da. Also jetzt erst einmal einfach einige Momente der Ruhe in Gott.